Triggerwarnung. Diese Folge behandelt den Tod von Neugeborenen. Wenn dich dieses Thema belastet, überlege bitte, ob du sie anhören möchtest.
Besonders schönes Erlebnis hatte ich jetzt vor kurzem. Das war ein extrem frühgeborenes, also sehr klein, deutlich unter 400 Gramm, was jetzt vor kurzem eingeschult worden ist. Und da war ich eingeladen und man konnte eigentlich nichts sehen. Also es war ein kleines Mädchen. Da wird man nicht erkennen, dass das ein so schwerer Fall zur Geburt war. Und das sind natürlich so die Highlights.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doctari. Ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst, um mit uns in das unerschöpfliche Universum Krankenhaus einzutauchen. Einen Kosmos, in dem viele spannende Menschen in vielen spannenden Jobs arbeiten. In der stationären Aufnahme bitten wir Doctari-Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen und Fachrichtungen, uns teilhaben zu lassen. An ihrem Arbeitsalltag, an ihrem Leben, an ihren Gedanken. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich heute auf Professor Dr. Thomas Brune. Er ist 67 Jahre, wohnt in Bielefeld und ist ein renommierter Facharzt für Kinderheilkunde mit den Schwerpunkten Neonatologie und Kinderkardiologie. Er blickt zurück auf 4 Jahrzehnte Karriere und bedeutende Positionen in der Forschung sowie der klinischen Praxis. Er könnte mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand sein, aber er macht weiter mit Doctari. Ich kann euch versprechen, der Mann hat richtig was zu erzählen. Er wird unter anderem die schönsten und traurigsten Geschichten seiner Karriere mit uns teilen. Und er wird uns verraten, wie er mit bangenden und sicher auch nicht immer einfachen Eltern umgeht, die sich um das Wohl ihrer Kinder sorgen. Da ich ebenfalls ein bangender Vater bin, bin ich umso gespannter auf unser Gespräch. Wir holen ihn mal zu uns.
Thomas Brune, bitte ins Sprechzimmer, Podcastaufnahme.
Hallo Thomas, herzlich willkommen in der stationären Aufnahme. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo Nils, ich freue mich auch, dass ich bei euch bin.
Lieber Thomas, es ist ja schon eine liebgewonnene Tradition bei uns, dass wir das Gespräch in unserer stationären Aufnahme mit einer Anamnese starten. Ich würde dir also zu Beginn gerne 5 kurze Fragen stellen, mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Bist du startklar?
Jawohl.
Super, dann kommt hier direkt Frage 1. Was löst bei dir Glückshormone aus?
Zurzeit, wenn meine Lieblingsbasketballmannschaft gewinnt.
Sehr gut. Wer ist denn das?
Die LA Clippers.
Die LA Clippers. Ich bin so überhaupt nicht im Game drin, Thomas. Wie sieht's denn gerade aus in der NBA?
Pause.
Pause. Genau, stimmt. Gerade war Championship, ne?
Genau.
Okay, Basketball ist eine sehr, sehr gute Sache. Da bin ich völlig bei dir. Frage 2, lieber Thomas. Was treibt deinen Blutdruck in die Höhe im negativen Sinn?
Inkompetenz gepaart mit Selbstüberschätzung.
Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Frage 3 unserer Anamnese. Wo würdest du lieber arbeiten? Im turbulenten Emergency Room oder in der gemächlichen Schwarzwaldklinik?
Ja, es sind nicht beides meine Traumdestinations, aber dann schon lieber im Emergency Room.
Action, sehr gut. Frage 4. Wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Ich will eigentlich immer wissen, wo irgendwas steht.
Wo irgendwas steht? Wo was steht, Thomas?
Ja, Literatursicherheit. Also was ich nicht schätze, ist dieses gottgegebene, ich bin Oberarzt und habe Recht, sondern ich habe immer ganz gerne, wenn das irgendwie belegt werden kann, das Wissen.
Bist du demnach dann auch ein Fan von KI oder dann gar nicht?
Ja, mit KI finde ich extrem gut, sehr sinnvoll, kann einem viel Arbeit wegnehmen, aber man muss sehr, sehr sorgfältig damit umgehen können.
Ich wollte sagen, mit der Quellenlage, das ist immer so eine Sache, ne?
Ja, man kann die fragen. Also selbst ChatGPT ist auf Aufforderung, spuckt ja auch die Quellen aus. Das geht ganz gut.
Frage 5, lieber Thomas, und damit das Ende unserer Schnellfragerunde. Wer ist deine Heldin bzw. dein Held?
Naja, ich komme ja aus der Krankenhausszene und eigentlich, das war ja damals schon, also das ist einem fast ja peinlich, aber letztendlich sind natürlich die unteren Chargen in Krankenhäusern, das sind eigentlich Helden des Alltages, ne? Die so den ganzen Betrieb aufrechterhalten, die vor Ort da die Arbeit machen und das gut bei Corona war ja das Klatschen, aber im Prinzip gesehen im Alltag gar nicht so viel wegkriegen, ne?
Finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort, Thomas. Das sind sehr, sehr würdige Helden, bin ich auch völlig bei dir. Dann vielen Dank schon mal für diesen sehr, sehr schönen Aufgalopp. Lass uns jetzt gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen und auf deine Geschichte zu sprechen kommen. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass du vor allem in den Schwerpunkten Neonatologie und Kinderkardiologie tätig bist. Bei Kardiologie wissen die meisten, dass wir es mit dem Herz zu tun haben. Neonatologie ist wahrscheinlich nicht allen ein Begriff. Kannst du uns vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, was sich dahinter verbirgt?
Also Neonatologie ist im Grunde die Schwerpunktbezeichnung, die kann man machen, wenn man Facharzt für Kinderheilkunde ist und sich dann spezialisiert für Erkrankungen eigentlich der direkten postgeburtlichen Phase. Also zum größten Teil ist das eigentlich das ersten 6 Monate oder das erste Lebensjahr eines Kindes, ja.
Und wie kam es dazu, dass du dich ausgerechnet für, ich nenne es jetzt mal die Neugeborenenmedizin, entschieden hast? Also ich kann erahnen, dass man da teilweise nicht so schöne Dinge sieht und gerade bei den Kleinsten leiden wir ja immer besonders mit. Also warum Neonatologie?
Ich bin eigentlich dadurch Zufall reingekommen. Ich war ursprünglich sehr forschungsinteressiert und habe mich am Anfang meiner Berufskarriere mit Forschungsthemen rund um die Blutforschung beschäftigt und war dann auch in der Universitätsklinik Münster in einer solchen Abteilung. Da bin ich dann von dem Chef der Kinderheilkunde gefragt worden, ob ich ihnen eigentlich helfen kann, weil die da in diesem Gebiet auch anfangen wollten zu forschen. Und ich bin dann da zu denen gegangen, mir gefiel es gut und anscheinend fanden die an mir auch gefallen. Und so bin ich dann einfach in die Kinderheilkunde gerutscht. Da dieses Forschungsprojekt bei sogenannten Neonaten, also Neugeborenen, stattfand, war das dann gleich mein Kontakt und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dann bin ich dabei geblieben.
Dann lass uns doch mal da ein bisschen eintauchen, um so eine präzisere Vorstellung von deinem Arbeitsalltag zu bekommen. Kannst du mit uns vielleicht ein Beispiel eines, ich sage jetzt mal, besonders herausfordernden Falls teilen? Also vielleicht einen Fall, der eher schwieriger war, sagen wir, technisch und oder emotional?
Die Fälle in der Neonatologie, wenn die schwierig sind, sind die auch immer emotional sehr anspannend, weil man muss sich halt einfach vorstellen als Laie, dass ja normalerweise eine Geburt oder die Schwangerschaft und auch die Geburt dann daran anschließend ein gesunder Vorgang ist. Der ist ja erstmal gar nicht krank, sondern das ist was Schönes. Da freuen sich auch alle drauf. Das ist also insgesamt mit sehr positiven Emotionen besetzt. Und wenn dann plötzlich was schief geht, das heißt, wir haben eine Frühgeburt oder es geht irgendwas bei der Geburt schief und das Kind liegt dann plötzlich auf der Intensivstation, ist das in allen Fällen extrem psychisch belastend für die Eltern und natürlich letztendlich auch für die Ärzte, weil ich ja letztendlich gesehen nicht nur mit dem Kind, sondern auch letztendlich mit dem Rest der Familie konfrontiert bin. Und das ist in den Fällen, schöne Verläufe sind natürlich immer, wenn die ursprünglichen Erwartungen übertroffen werden. Also wenn ich, sagen wir mal, ein Kind in der 24. Woche entbinde und es läuft dann doch sehr gut und wird gesund entlassen, dann ist das ein sehr positives Erlebnis. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man denkt, man hat eigentlich gute Chancen und es geht doch ziemlich etwas schief, ist das sehr schwierig, ist auch als Arzt schwierig, das dann den Eltern mitzuteilen. Besonders schönes Erlebnis hatte ich jetzt vor kurzem. Das war ein extrem frühgeborenes, also sehr klein, deutlich unter 400 Gramm, was jetzt vor kurzem eingeschult worden ist und da war ich eingeladen und man konnte eigentlich nichts sehen. Also es war ein kleines Mädchen. Da wird man nicht erkennen, dass das ein so schwerer Fall zur Geburt war. Und das sind natürlich so die Highlights.
Und sag mal, weil du jetzt Frühgeburten sagst, mit was für Krankheitsbildern hast du es dann darüber hinaus noch im Regelfall zu tun?
Ja, man muss unterscheiden in der Neonatologie zwischen eben Erkrankungen, die durch die Umstände der Schwangerschaft oder der Geburt hervorgerufen werden. Dazu gehören natürlich auch mütterliche Erkrankungen. Also wenn die Mutter zum Beispiel eine Schwangerschaftsvergiftung, wie es im Volksmund heißt, oder einen Schwangerschaftshochdruck entwickelt, und es dann eben aus Grund der mütterlichen Erkrankung zu einer extremen Frühgeburt kommt, weil man letztendlich ja beide schützen muss. Es nützt ja auch nichts, wenn man jetzt sagt, ja gut, sie sind schwanger und haben dann einen schweren Schaden oder sterben sogar, weil das wäre ja auch für das Kind nicht überlebbar, sondern man muss ja irgendwie in der Phase müssen und die Frauenärzte beide das Kind und die Frau im Auge halten. Das ist ein großes Gebiet. Das zweite große Gebiet sind Erkrankungen, die letztendlich angeboren sind. Das heißt schwere Stoffwechselstörungen oder Herzfehler. Die Stoffwechselstörungen sind ja Gendefekte, die dann häufig einen schweren postgeburtlichen Verlauf nehmen. Und die schweren Herzfehler, die eben schon einen großen Teil auch ausmachen, die früher dann verstarben und die man heute aber exzellent behandeln kann. Also meistens muss man die als Neonatologe stabilisieren, dann werden die heutzutage schon sehr, sehr früh operiert und dann meistens auch korrigiert, diese Herzfehler. Und der dritte Bereich sind eigentlich der unschönste Bereich für mich, das sind Fälle, wo die Geburt schief geht. Wenn dann nicht schnell gehandelt wird, meinetwegen ein Kind bleibt stecken oder stellt sich quer oder hat die Nabelschnur um den Hals gewickelt und erstickt daran, dann kann aus einer bis dahin komplett unauffälligen Schwangerschaft ein sehr kritischer Verlauf mit schwerster Behinderung erfolgen. Das sind allerdings auch die schönsten Fälle für mich, weil das sind Kinder, die letztendlich gesehen, wenn man was falsch macht, natürlich schwer geschädigt sind. Aber wenn man alles richtig macht, dann ein komplett gesundes Leben vor sich haben, ohne jeden Nachteil gegenüber den anderen. Ne? Während bei den ganzen anderen Krankheiten, die ich jetzt gerade geschildert habe, schon ein hohes Risiko auch ist, dass Folgeschäden da bleiben.
Und bei diesen vielen verschiedenen Möglichkeiten, kann man denn überhaupt sagen, dass es so einen typischen Arbeitstag für dich gibt oder ist da jeder Tag völlig unterschiedlich?
Nee, das ist gar nicht unterschiedlich. Also ich muss jetzt sagen, also in der Zeit, wo ich Chefarzt war, da sind eigentlich die Tage extrem getaktet. Also das fängt schon immer an. Morgens um 7 Uhr wird eine Übergabe gemacht vom Nachtdienst auf den Tagdienst. Da wird dann im Groben über die Kinder gesprochen. Direkt anschließend wird die Visite gemacht. Das heißt, man geht mit den Assistenzärzten und den Schwestern zu jedem Kind und spricht, was da an Entscheidungen für den Tag gefällt werden. Meistens wird es so gemacht, dass man mit der Geburtshilfe ausmacht, dass dann danach die Risikogeburten, die ja meistens geplant sind, also diese Hochrisikogeburten sind praktisch immer Kaiserschnitte. Ansonsten kann man natürlich die Geburten nicht planen, aber diese schweren Fälle, dass das dann Kaiserschnitte sind, dass man die so legt, dass das meinetwegen dann von 10 bis 12 ist. Dann ist eine Mittagsbesprechung, danach macht man als Oberarzt meistens Elterngespräche. Um 4 Uhr ist dann schon der Spätdienst da und dann macht man wieder eine Übergabe, spricht mit denen alles durch. In großen Zentren hat man meistens dann 5 bis 8 Kollegen, die sich die Dienste teilen. Also jeden 5., jeden 8. Tag habe ich dann einfach ein Telefon in der Tasche und bin jederzeit erreichbar durch die ganze Nacht.
Krass.
Für die, ja.
Weil du gerade Elterngespräche auch gesagt hast, das ist auch ein Aspekt, den ich sehr, sehr spannend finde, denn ich kann mir vorstellen, dass das auch ein sehr herausfordernder Teil deines Jobs ist, also der Umgang mit den Eltern. Du hast in unserem Vorgespräch ja angedeutet, wie unterschiedlich Väter und Mütter sein können und wie unterschiedlich sie sich teilweise auch verhalten. Kannst du uns diesbezüglich vielleicht ein paar Gedanken teilen? Also wie erlebst du das und was ist dir im Umgang mit den Eltern besonders wichtig?
Zunächst mal kann man sagen, dass diese Bedeutung der Eltern, die Gespräche mit den Eltern und auch überhaupt das Einbeziehen der Eltern in diese Therapie bzw. Pflege der Kinder so seit circa 15, 20 Jahren enorm zugenommen hat. Früher wurde das gar nicht so stark beachtet. Das waren halt schwere, kranke Kinder. Aber man hat erkannt, dass eben die Eltern praktisch Teil des Gesundungsprozesses sind. Das kann man gar nicht abkoppeln. Wir haben inzwischen das Glück, dass da die Ärzte extrem unterstützt werden. Also alle größeren Stationen haben da 2 bis 3 Berufspsychologen, die speziell dafür auch ausgebildet sind, diese Eltern zu begleiten. Das heißt, da bin ich nicht mehr alleine. Und natürlich ist ja jedes Elternpaar anders letztendlich? Es sind ja auch verschiedene Erkrankungen, die da eine Rolle spielen. Es gibt verschiedene Erwartungshaltungen. Und was inzwischen extrem komplizierend dazukommt, ist natürlich auch, dass wir mit einer immer mehr diverseren Gesellschaft auch immer mehr Krankheitsbegriffe haben. Also ich habe da auch viel gelernt. Also es gibt gerade zum Beispiel aus dem Bereich der islamischen Ländern, haben die eine ganz andere Art, Krankheit auch zu tolerieren. Also da wird es viel mehr akzeptiert, wenn das zum Beispiel angeborene Erkrankungen sind, dass das von Allah gegeben ist und das hat man zu tragen. Während zum Beispiel die eher westlich orientierte Gesellschaft natürlich alles, was nicht in den Standard-Erfolgsschiene geht, letztendlich korrigiert haben möchte. Ja. Das ist also eine sehr unterschiedliche Art. Ich kann jetzt nicht alle Religionen durchgehen, aber es sind schon sehr verschiedene Arten auch, wie diese Krankheiten akzeptiert werden. Und die verdienen trotzdem alle Respekt. Man muss auf alle eingehen. Aber das ist schon schwierig.
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir hier im Westen, sage ich mal, wir wollen es ja immer perfekt haben. Alles, was nicht Perfektion ist, das ist schwer zu akzeptieren für uns. Und wenn du dann mit den Eltern sprichst jetzt, ich sag mal, egal woher sie kommen, welcher Couleur sie sind, hast du da so ein Credo, wie du mit denen umgehst? Also was ist dir wichtig? Nach welchen Prinzipien machst du das?
Also ich habe für mich persönlich den Stil, dass ich sehr offen bin. Also ich sage denen eigentlich schon, versuche natürlich, das in einer Sprache, die laienverständlich ist, denen klarzumachen, einmal, was mit ihrem Kind ist, welche Chancen das Kind hat. Und was mir auch wichtig ist, klarzumachen, dass wir zwar Ärzte sind, wir sind auch in Deutschland eigentlich in Bezug der Neonatologie auf einem international extrem hohen Stand. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja auch nicht allmächtig. Aus meiner Sicht muss man als Arzt auch Leuten klar machen, dass auch die modernste Medizin irgendwo limitiert ist. Was dann wichtig ist für mich immer ist, dass man offen miteinander umgeht und den Weg gemeinsam geht. Also dass man irgendwie versucht, gemeinsam mit den Eltern einen Weg zu gehen, der auch für die akzeptabel ist. Es gibt Eltern, die sagen einem offen, mir ist das egal, ob das schwerbehindert ist und ich habe das gern. Es gibt auch welche, wo sich dann rauskristallisiert, so alles können die nicht tragen. Und das muss man dann irgendwo, muss man da einen Weg finden, wo man glaubt, dass das für beide Seiten oder insbesondere für die Eltern tragbar ist. Ne? Das ist halt die Kunst daran.
Ich musste gerade witzigerweise an meine Tochter und die Kita denken. Ich erlebe das ja in sehr abgeschwächter Form schon im Kindergarten. Also die Erwartungen an die Verantwortlichen sind sehr hoch und gefühlt kippt die Stimmung auch schnell. Deshalb frage ich mal ganz direkt, wurdest du von wütenden Eltern schon mal angegriffen?
Also ich habe bisher das Glück gehabt, also ich arbeite ja in einem Bereich, der die höchste Klagefreudigkeit hat. Also angeborene Geburtsschäden landen sehr, sehr häufig vor Gerichten. Ich bin auch selbst häufig als Gerichtsgutachter tätig. Ich habe da bisher Glück gehabt. Also direkt angegriffen noch nicht. Ich habe einmal einen Fall gehabt, da war es grenzwertig. Das war aber eigentlich ein Fall, den habe ich auch dann an eine übergeordnete Stelle weitergegeben, weil da diese verschiedenen Krankheitsauffassungen religiös aufeinander trafen. Das heißt, das war ein Kind, das hätten wir aus unserer Moralethik nicht weiter behandeln dürfen. Und die Eltern vertraten dann die Ansicht aus ihrem religiösen Background, dass das ein Eingriff in Gott ist. Das heißt, dass wir gar nicht berechtigt werden, aktiv jetzt dieses Leben zu beenden. Das hat ein unheimliches Hin und Her gegeben. Wir hatten da sogar noch das Institut für Religionswissenschaften in Münster eingeschaltet, auch eine übergeordnete Ethikkommission, weil da waren irgendwo, ich meine, das Kind lebte ja auch nur, weil wir das am Leben erhielten. Und es war ja eigentlich nicht Gott gegeben, dass das jetzt lebte. Aber da waren eben, das war so, was ich sagte, da sind manchmal so verschiedene Grundverständnisse. Und ich darf so ein Kind natürlich auch das Leben nicht beenden gegen die Eltern, ne, nach deutschem Verständnis. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich kann das nicht beantworten, ich beende jede Beatmung. Das war ein extrem schwieriger Fall.
Eieiei. Darf man fragen, wie es ausgegangen ist?
Das Kind ist gestorben, das war absehbar technisch, aber leider sehr spät erst. Also das ist Wir haben dann die Behandlung nicht beendet.
Thomas, harter Tobak an der Stelle. Deswegen, wenn wir bei den herausfordernden Seiten jetzt gerade waren, lass uns jetzt mal die andere Seite betrachten. Ich frage mal ganz einfach, was liebst du an deinem Job?
Ich bin gerne Arzt gewesen, weil es in meinen Augen eines der interessantesten Berufe überhaupt ist. Er ist sehr facettenreich. Er hat naturwissenschaftliche Aspekte, er hat genauso soziale Aspekte, psychologische Aspekte. Also ich habe ein irres Spektrum, was der Beruf abdeckt. Ich kann mich ja von der Sozialpädiatrie, von schwierigen Familienverhältnissen bis hin zur Zellforschung bewegen, wenn man da an Unis arbeitet. Also ich fand diese Bandbreite sehr schön, dass ich eigentlich mit allem konfrontiert wurde. Gerade diese kleinen Kinder haben mir immer extrem viel Freude gemacht. Ich habe auch immer wahrgenommen, dass selbst so Neugeborene irgendwie schon einen richtigen Charakter haben. Also man kann schon bei der Geburt sehen, manche wie Kämpfer aus, da hat man das Gefühl, der macht das, der überlebt das. Manche strahlen das schon irgendwie auf, dass sie eigentlich gar nicht so aktiv da am Leben teilhaben wollen, wenn sie so extrem krank geboren werden. Also es gibt da unheimliche Unterschiede. Auch diese Interaktion mit Eltern und vor allen Dingen, was mir extrem viel Freude gemacht hat, ist immer, dass es letztendlich Teamwork ist. Ja. Es ist ein großes Team, wo jeder seine Aufgabe hat. Es gibt zwar viele Leute, die behaupten immer, dass gerade die Intensivstationen natürlich noch sehr viel Hierarchie haben. Das liegt natürlich daran, dass, wenn es eng wird, kann man nicht diskutieren. Aber ansonsten sind gerade bei der Neugeborenenmedizin alle Teildisziplinen extrem wichtig. Und das wird auch, zumindest von den Kliniken, die ich kenne, extrem so gelebt.
Mhm. Und du hast jetzt gerade von dir als Arzt im Präteritum gesprochen. Du bist aber jetzt schon noch hier und da im Einsatz.
Ja, manchmal schon, ja.
Ich wollte fragen, da kommen wir noch zu einem anderen spannenden Aspekt. Du hast dich vor 2 Jahren ja dafür entschieden, dich bei Doctari anzumelden. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war kurz nachdem ich in Ruhestand gegangen bin. Da hatte mich ein ehemaliger Kollege von mir, mit dem ich auch befreundet bin, angerufen. Der ist jetzt Chefarzt an einer Klinik in Niedersachsen und hatte mich dann gefragt, ob ich eventuell einen Hintergrunddienst übernehmen konnte, weil dem überraschend 2 Kollegen mit den entsprechenden Bescheinigungen, also Neonatologie und Kardiologie, krank geworden waren. Mhm. Das ist natürlich ein seltener Zufall und war da auch gerade noch Urlaubszeit und das hatte ich dann auch zugesagt. Das war kein Problem, die Klinik war gut, die hatten auch sehr gute Vordergründe, also das war für mich gar nicht so aufregend. Und dann rief mich aber kurzfristig die Personalabteilung von dieser Klinik an und sagte, so ohne weiteres wird das überhaupt nicht gehen. Weil man müsste da ja juristisch, rechtlich, versicherungstechnisch und so weiter, also die ganze Form wahren. Und gut, jetzt für 3 Tage am Wochenende sah ich diesen Aufwand als extrem komplex. Und die schlugen mir dann selber vor, melden sich doch einfach bei Doctari an. Dann kriegen die einfach über die einen Zeitvertrag, das ist bei denen vorbereitet. Und dann habe ich mich da angemeldet, habe dann innerhalb von 1 Woche da so crashmäßig alle Unterlagen eingereicht und auch die entsprechenden Auflagen erfüllt. Und dann war ich einfach bei denen im System. Und dann sind danach einfach noch manchmal Anfragen gekommen. Ist natürlich, was ich mache, meistens oder eigentlich immer nur ein Neo-Hintergrund. Ja, das macht mir noch Spaß, so zwischendurch mal 3-4 Tage.
Cool. Und sag mal, wenn du diesen ersten Einsatz schon ansprichst, wie lief der ab? Kannst du dich da noch erinnern? Wie wurdest du aufgenommen? Wie waren dann diese 3 Tage für dich?
Ja, die waren super. Also ich meine, gut, der Chefarzt war ein ehemaliger Kollege von mir. Das ist dann ja gleich per Du. Da war ich ja nun überhaupt kein Fremdkörper und hatte natürlich auch gleich so ein Standing bei den anderen. Aber die hatten extrem gute Kollegen da. Das heißt, eigentlich vom Können her erfüllten die da alles. Also das weiß ich noch, dass das ein für mich sehr entspannter Dienst war. Das ist natürlich nicht immer so. Also wenn ich da natürlich jetzt in einer Klinik bin, wo ich dann wirklich der Go-To-Guy bin, dann kann das auch herausfordernd sein. Das ist klar.
Ich kann mir vorstellen, die sind alle immer sehr froh, wenn da so ein erfahrener Kollege um die Ecke kommt, der mit allen Wassern da gewaschen ist. Das ist ja nicht so schlecht, wenn man dann plötzlich so jemanden an seiner Seite stehen hat.
Ja, das ist richtig. Also ich meine, das Problem ist natürlich, dass es bei diesen Einsätzen natürlich für einen Externen oft schwierig ist. Also die im Detail, also im Großen und Ganzen funktioniert natürlich überall Medizin sehr ähnlich. Bei diesen wirklich schon sehr speziellen Disziplinen hängt es natürlich davon ab, welche Schemata arbeitet die Klinik, mit welchen Therapieformen arbeitet die Klinik, wie sind die zum Beispiel in so Sachen wie eine Reanimation eines Neugeborenen eingearbeitet. Und gut, ich habe das Glück, dass ich eben auf die Erfahrung, also erstmal lange Erfahrung und dann auch in mehreren Kliniken gearbeitet habe, auch mir viel angeguckt habe in meinem Leben. Also ich kann mich auch viel einstellen. Aber es ist schon eine Herausforderung und auch schwieriger, als wenn man jetzt routinemäßig einfach in so einer Klinik als angestellter Arzt arbeitet.
Glaube ich sofort. Was machst du denn sonst, wenn du nicht gerade den Kolleginnen und Kollegen aushilfst, Thomas? Also wie gestaltest du denn jetzt deine Freizeit am liebsten?
Ich schreibe gerade was.
Gibt's ein Buch, Thomas?
Nee, ich versuche, also ich habe ja in meinem Leben relativ viel Paper geschrieben, also so wissenschaftliche Artikel. Und ich hatte da so ein paar Themen und ich habe jetzt angefangen zu schauen. Also ich habe mir ein paar ältere Themen von mir ausgesucht, wo so ein paar Theorien offen bleiben. Da versuche ich gerade über, das hatten wir am Anfang schon erwähnt, über Einsatz von KI, also bewusst ohne Verzicht. Ich habe ja jetzt hier kein eigenes Labor, keine eigene Klinik, sondern ich probiere mal aus, was kann man eigentlich mit so einem Mittel aus dem schon vorhandenen herauszaubern, wenn man wissenschaftlich tätig ist. Und das macht mir auch zurzeit sehr viel Spaß. Es ist unglaublich, was man mit KI schaffen kann. Man muss aber eben auch sehr sorgfältig umgehen. Also da spielt schon die Tageszeit eine Rolle. Also man merkt schon an der Performance einer KI, wenn meinetwegen in Kalifornien da die Arbeitgeber loslegen, wie dann die Performance absackt und die Ergebnisse unpräzise werden.
Das ist ja spannend, das habe ich ja noch nie gehört. Macht aber absolut Sinn.
Ja.
Krass, aber schön, dass du dich auch auf diese Art und Weise dann, ich sag jetzt mal, austobst, auch im medizinischen und ja dann quasi auch noch technischen Bereich. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja dann auch einfach ja ein schönes, ich nenne es mal Kontrastprogramm zu der Arbeit dann in der Klinik. Wie lange willst du das in der Klinik eigentlich noch machen? Hast du eine Deadline oder sagst du dir, ich lass laufen und guck einfach, wie lange es noch Spaß macht?
Bei mir sind alle Kinder aus dem Haus. Meine Frau arbeitet noch voll und ich fühle mich jetzt noch nicht so alt oder so, dass mich das körperlich anstrengt. Also wenn ich jetzt merken würde, oh, das ist jetzt doch so, dass ich da das aus körperlichen Gründen nicht mehr so schaffe, würde ich es lassen. Aber so in dem Rahmen, wie es jetzt sind, so 2 Einsätze pro Monat, das kann man eigentlich ganz gut machen. Das macht mir Spaß.
Lieber Thomas, zum Abschluss hätte ich noch 2 Fragen an dich. Mich würde zunächst interessieren, ganz allgemein gefragt, was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, Gesundheit für meine Familie und mich. Das wäre mir das Wichtigste.
Klingt nach einem sehr, sehr schlauen Wunsch, Thomas, ja. Und zum Abschluss, was möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben? Du hast schon viele, viele weise Sachen, finde ich, heute gesagt. Gibt es noch was, wo du sagst, das muss ich noch loswerden?
Ja, ich habe im Moment, muss ich ehrlich gestehen, so eine Allgemein-Message, die ich gestern Abend noch auf einer Veranstaltung hier über Umweltschutz, wo das auch nicht Thema war und ich habe es reingebracht. Das ist mir extrem wichtig, dass man bei allen politischen Diskussionen um Umweltschutz, um Ukraine-Krieg, um alles Mögliche, die jungen Familien mit Kindern nicht vergessen soll. Die spielen leider in unserer gegenwärtigen politischen Lage fast keine Rolle, sind aber die größten Leidtragenden letztendlich von höheren Finanzen für Umweltschutz, für was weiß ich. Und da wird wenig dran gedacht. Und man muss immer daran denken, Familien mit Kindern sind unsere Zukunft.
Na, ich würde sagen, mit diesen weisen Worten können wir doch wunderbar unser Gespräch beschließen. Lieber Thomas, es war mir eine freudige Ehre. Vielen herzlichen Dank für deine Bereitschaft, deine Zeit und deine Offenheit, der stationären Aufnahme einen Besuch abzustatten. Es war super spannend und hat großen Spaß mit dir gemacht. Also danke, 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 Thomas.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei euch.
Und auch an dich dort draußen im Äther geht noch ein großes Dankeschön. Schön, dass du reingehört hast. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast es nicht bereut. Demnach sei gerne auch bei der nächsten Folge wieder am Start. Abonniere gerne die stationäre Aufnahme, dann kannst du keine Folge mehr verpassen. Ich schließe mit einem Hinweis, der sich exzellent weitersagen lässt. Die stationäre Aufnahme gibt es überall zu hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Und ich verabschiede mich mit einem herzlichen Auf Wiederhören. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute und vor allem beste Gesundheit für dich und deine Kinder. Ciao, ciao.